mit Thies. Mit Thies.
Hitze steigt auf, Herzrasen, man kriegt einen ganz, ganz roten Kopf. Einige Menschen schwellen auch an. Ja. Also praktisch, sie sehen dann aus wie der Frosch. Der Amazonas-Regenwald ist sozusagen die Apotheke der Welt.
Die Sängerin, Moderatorin, Tänzerin Fernanda Brandão hat in einer anstrengenden Phase ihres Lebens, als alles zu viel wurde, beschlossen, dahin zu reisen, wo die kulturellen Wurzeln ihrer Familie liegen. Sie ist zu einem indigenen Volk, das ohne Strom und fließendes Wasser im Amazonas-Regenwald lebt. Dort erlebt Fernanda Menschen, Rituale und Zeremonien, die sie nachhaltig verändern und ihr einen neuen Blick auf das Leben geben. Sie hat all das aufgeschrieben in dem Buch. Das heißt, wie genau sprichst du es aus?
Kashinawa.
Als du jetzt dort bei diesen Völkern warst, und wir gehen gleich nochmal an den Anfang, auf was für, sag ich mal, Laute bist du denn gestoßen, die selbst dir, die du Portugiesisch sprichst, was ja nichts mit der indigenen Sprache unbedingt zu tun hat, was dir schwer gefallen ist?
Sie haben sehr viele Laute, die fast asiatisch klingen, so ha, ha, also Vokale, die nicht richtig ausgesprochen werden, die nur so nasal geraucht werden. Viel K, viel Y, Sachen, die ja in unserem Alphabet ja eigentlich gar nicht vorkommen.
Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn man nicht versucht, mal andere Sprachen zu sprechen, dass es wirklich dort Laute gibt, die wir gar nicht reproduzieren können. Also wenn wir Arabisch mal versuchen, da gibt es einen K, das ist irgendwo im Mund, aber nicht da, wo wir einen K sprechen.
So ist es. Also für uns Ausländer, wenn wir Deutsch lernen, sind es zum Beispiel die Umlaute. Ne? Fünf ist eine ganz, ganz miese Nummer.
Ich weiß, ein Ü geht nicht. Ja. Das ist für uns schwer nachzuvollziehen. Warum kann man nicht einfach ein Ü sagen? Und die sagen, ja, warum kannst du nicht einfach ein K sagen?
Meine Mutter bis heute, wenn sie Olivenöl sagt, das klingt so lustig. Man versteht nicht, was sie meint.
Also, du bist dort in den brasilianischen Regenwald während der letzten Jahre mehrfach gefahren, um einfach mal zu erfahren, wo du herkommst, um zu erfahren, was dieser Ort oder diese Orte dort und die Menschen dort mit dir zu tun haben. Jetzt klingt das immer so sehr allgemein, ich will wissen, wo ich herkomme. Aber ist ja so, ne? Das ist leicht gesagt, aber was konkret war in dir los, dass du dieses Gefühl hattest, ich muss mehr erfahren?
Es war so, dass 2015 ein Schicksalsschlag in meiner Familie passiert ist und ich...
Also der Tod deines Großvaters.
Richtig, damals. Ich habe ihn wirklich in den Tod begleitet. Das war eine Erfahrung, die ich zuvor noch nie gemacht hatte.
Ja.
Und natürlich war ich auch traurig. Ich klinge jetzt sehr gefasst, wenn ich drüber spreche. Aber gleichzeitig habe ich auch verstanden, was für ein großes Geschenk er mir dort macht, weil ich habe verstanden, was Lebenszeit bedeutet und wie wertvoll sie ist und wie bewusst man sie einsetzen sollte.
Mhm.
Und ich so als kleiner Workaholic habe mir dann ab da ein bisschen mehr freigenommen und habe überlegt, Mensch, was ist eigentlich wirklich wichtig? Also wirklich große Sinnfragen.
Mhm.
Wie möchte ich mein Leben leben? Und habe viele Heilungswege erfahren. Und einer dieser Heilungswege war eine schamanische Praxis. Und dann hatte ich wirklich die Vision, den Ruf, ich muss in den Regenwald Indigenen helfen.
Wie hast du von der erfahren? Von der Praxis?
Über Freunde.
Okay.
Über Freunde. Ich war sehr, sehr aufgeschlossen und neugierig zu der Zeit, habe viele verschiedene Methoden kennengelernt, von Meditation, von Schweigekloster, Ekotourismus bis hin zu Schamanismus und Heilpflanzen. Eher geleitet von einer Art Neugier, weil mich solche Menschen immer fasziniert haben, die so in sich geruht haben und nicht so gestresst und gehetzt waren, wie viele andere von uns im Alltag.
Und du hattest selber davon tatsächlich auch gar nichts? Auch nicht mal Yoga oder sowas?
Doch, also klar, alles, was über die Physis geht, ist ja sehr mein Fach und mein Gebiet durch den Sport und durch das Tanzen. Aber die mentale Komponente, die fehlte mir noch. Also, dass ich wirklich geschafft habe, den Kasten da oben auszuschalten und einfach mal zu fühlen und zu entspannen und im Moment zu sein und nicht immer mit den Sorgen von morgen und mit den To-Dos und so weiter. Nun ist es dann auch so, dass ich ja selber indigene Abstammung bin in der fünften Generation. Und dann dachte ich, okay, ich muss in den Regenwald, ich muss den Indigenen helfen. Alle dachten, oh mein Gott, sie ist jetzt wirklich verrückt geworden. 3 Monate später war ich da. Zufällig in einem Bundesland, was neben dem Bundesland ist, wo meine Familie eigentlich herkommt, im Amazonas.
Ja, warum bist du nicht gleich in das Bundesland, wo deine Familie herkommt, gefahren?
Weil die Kontakte, die ich bekam, über diesen Heiler bekam ich den Kontakt einer Anthropologin und sie war gerade in dieser Region und hatte Kontakt zu dieser Familie, zu dieser Kashinawa-Familie. Die werden auch Huni-Kuin genannt.
Ja.
So bin ich Januar 2016 das erste Mal im Regenwald gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes.
Hast viel erfahren, natürlich auch über die Generation, auch ein bisschen vor dir. Ihr habt einen Haufen wirklich auch starker Frauen in der Familie. Und trotzdem war dein Großvater ganz besonders für dich. Welche Rolle hat der gespielt?
Er war ja gar nicht mein leiblicher Opa, sondern der Ehemann meiner Oma. Und ich denke, für mich persönlich war seine Rolle so wichtig, weil er meine einzige männliche Bezugsperson war. Und eine männliche Bezugsperson, zu der ich aufgeschaut habe, vor der ich viel Respekt und Achtung hatte, der mir viele Werte mitgegeben hat im Leben.
Der wohnte wo?
Der wohnt in Rio.
Der wohnt in Rio. Wie oft hast du den denn gesehen?
Wir haben bei ihm gewohnt. Er hat uns ja alle bei sich zu Hause aufgenommen. Und so haben wir 5 Jahre unter einem Dach zusammengelebt.
Dieses Erlebnis hat dich dann letztendlich wieder an deine Wurzeln zurückgeführt. Du bist ja jetzt erstmal rüber, wahrscheinlich auch noch relativ naiv. Etwas, was man sich im Dschungel eigentlich ja gar nicht leisten kann, oder? Was waren so diese ersten Dinge, die dir begegnet sind, wo du selber gedacht hast, oh Gott, Fernanda, wie du dir das wieder vorgestellt hast?
Es ist verrückt. Man kann sich nicht vorstellen, was der Amazonas überhaupt ist. Das ist eine Wasserwelt, die auf Booten stattfindet und die Dinge kommen und gehen, je nachdem, wie das Wasser sie wegspült oder nicht. Ich wusste sehr wenig darüber. Ich wusste, dass sie nicht meine Sprache sprechen, dass es dort keinen Strom gibt, kein Wasser. Das hat mich sehr besorgt. Keine Toiletten und wahnsinnig viele Moskitos und Insekten und Moskitos kann man immer wieder nur betonen. Die sind dort in der Mehrzahl.
Und da möchte man doch eigentlich gleich erstmal wieder weg.
Ich weiß noch, die Anreise ist ja Wahnsinn, ne? Von Deutschland bist du ja über 35 Stunden unterwegs, um dort anzukommen.
Ja.
Und dann sitzt du irgendwann auf diesem ganz kleinen Boot mit einem Haufen Indianern und viel Gepäck. Und das Wasser ist braun in dem Fluss, du weißt nicht, was da drunter schwimmst. Und dann denkst du wirklich so, oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Gleichzeitig habe ich auch oft gedacht, bin ich dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Steht es mir zu, hierher zu kommen und denen zu sagen, was man verbessern kann oder wie man es machen kann? Aber neben den vielen, vielen Akkus für unsere Filme und Fotos hatten wir vor allem echt viel Motivation, ne, im Gepäck. Ich war hochmotiviert und entschlossen, diesen Menschen zu helfen, aber ich wollte nicht jetzt dahin kommen und denen sagen, was zu tun ist, sondern ich wollte wirklich gemeinsam mit ihnen erfahren, was brauchen sie und wie können wir das am ehesten organisieren? Was ist realistisch?
Wie haben die dich denn gesehen? Also erstmal, wie habt ihr euch verständigt?
Ich war nicht in einem Dorf. Ja. In einem Dorf, ein Dorf wird regiert von einer Familie und dort leben aber auch mehrere Familien. Dann hat man bis 100 Bewohner. Dort, wo ich war, ist es die Verlängerung eines Dorfes. Dort lebte nur eine Familie, so um die 20 plus minus Familienmitglieder. Viele davon Kinder. Einer spricht Portugiesisch, das ist Iba, von dem erzähle ich sehr viel im Buch. Er ist so sozusagen mein Kontaktmann. Er ist mit 14 Jahren in die Stadt gezogen. Ja. Das machen viele indigene Familien. Sie schicken ein Kind raus, um das Wissen der Weiße zu erlernen, um Lesen und Schreiben zu lernen, um sich verständigen zu können. Das sichert natürlich auch ein bisschen die Zukunft der Familie, wenn einer draußen ist, der Hilfe holen kann und Mittel besorgt.
Das wissen die dann tatsächlich schon, was in dieser weißen Welt vor sich geht und dass man nur für sich ganz alleine nicht leben kann. Ne?
Das wissen sie, definitiv. Sie leben auch relativ nah an der Stadt. Eine 6.000 Einwohner-Städtchen. Und natürlich wissen sie, dass da draußen eine Welt stattfindet, an der sie nicht teilnehmen. Aber es ist wichtig, eine Brücke zu schaffen. Es kommen auch viele Touristen dorthin.
Okay.
Also jetzt nicht zu dieser Familie. Aber es gibt inzwischen einen Tourismus in indigenen Ländereien. Und das ist das, was auch viele Türen öffnet und viele Möglichkeiten bietet. In Brasilien selbst sind die Möglichkeiten sehr begrenzt.
Du hast einfach so viel erfahren über das Leben dort im Amazonasgebiet. Du hast Rituale, du hast Zeremonien kennengelernt, die dich letztendlich auch verändert haben. Ja. Welche besonders?
Eine große Meisterin in ihrer Kultur ist Ayahuasca.
Ja.
Es ist ein Sud, was aus zwei Pflanzen gekocht wird. Es ist psychoaktiv und gleichzeitig reinigt es den Körper auf physischer Ebene und auch geistige Ebene.
Also Drogen, die dich gesund machen.
Oh, ich glaube, das Wort würde ich nicht dazu wählen, weil ja. Ein Rausch ist ja immer noch etwas, das man vielleicht wählt, um Vergnügen zu erfahren.
Ja.
Ayahuasca ist Arbeit.
Okay.
Sehr, sehr viel Arbeit. Du bekommst Einsichten über dich selbst, kannst dich selber besser erkennen und auch alles drumherum. Meine Erfahrung ist mit Menschen, mit westlichen Personen, die das gemacht haben, dass das Herz weit geöffnet ist danach, dass man empathischer ist und mehr Mitgefühl hat mit seiner Umwelt, mit seinen Mitmenschen.
Wie fühlt sich dieser Rausch denn an? Also ist das wie ein Alkoholrausch oder wie Drogen? Ich weiß nicht, ob du Drogen genommen hast in deinem Leben schon. Ist das vergleichbar?
Nein. Es ist mit nichts Vergleichbarem, was man kennt.
Okay.
Es ist... Vor allem ist es jedes Mal anders. Also, okay. Ne, wir könnten alle aus einer Flasche trinken. Bei jedem Einzelnen würde etwas anderes passieren. Und egal, wie lange man das auch trinkt, man hat nie eine Gewissheit, was kommt.
Mhm.
Es können Visionen auftreten. Es kann viel Übelkeit auftreten.
Ja.
In Form auch von Tränen, von Gähnen oder halt auch der Gang zur Toilette. All das kann passieren, es können Visionen eintreten, es können aber auch einfach nur Ahnungen in einem hervorgerufen werden.
Mhm.
Ein Gespür für wie so ein Aha-Moment, dass man etwas begreift und versteht. Ja. Und all das kann auch nicht passieren. Also die Indianer sagen, sie ist eine Meisterin, eine Lehrerin, die dir genau das gibt, was du in dem Moment auch bereit bist zu erfahren.
Ja.
Sie gibt ja nie mehr als das, aber auch nie weniger. Ne? Also ich muss sagen, von meinen Erfahrungen, und das waren doch relativ viele, sie zwingt dich auf die Knie und kann dich auch wirklich in den Arm nehmen wie eine Mutter. Und es hat sehr viel mit Urvertrauen zu tun, wie sehr man sich dort hineingibt und auch was damit zu tun, wie die Lebensführung ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel davor mich einfach besser ernährt habe, bewusster, leichter, nicht so im Stress war und auch gedanklich nicht so verschmutzt, sage ich mal, waren die Erfahrungen deutlich anders, als wenn ich dort sehr vorbelastet hingekommen bin. Dann ist es mehr fast wie so eine körperliche Grundreinigung, die stattfinden muss, damit man auf diese feinfühlige Ebene, auf diese feine Schwingung kommen kann.
Und was hast du jetzt, sage ich mal, erfahren auch über dich oder was hast du letztendlich neu kennengelernt dann auch dadurch?
Letzten Endes, Ayahuasca war der Grund, warum ich überhaupt in den Regenwald gefahren bin. Das war der Heilungsweg damals, der zu mir sagte, du musst in den Regenwald, du musst den indigenen Licht bringen.
Okay.
Natürlich ist es schwierig, sowas zu erzählen, ohne dass es jetzt vielleicht esoterisch klingt oder für viele Leute auch einfach unerreichbar.
Ja.
Ich habe viele Menschen kennengelernt jetzt auf diesem langen Weg, die sich heilen konnten mit schamanischer Medizin.
Also die körperlich dann einfach wieder sich gesund gefühlt haben. So wie du ja auch wirklich völlig erschöpft warst von deiner ganzen Arbeit. So eine Art Burnout, die einfach auch erforderte, dass du irgendwas machst. Und es hat bei dir auch wirklich funktioniert. Du hast durch dieses Ayahuasca, hast du dich einfach körperlich wieder komplett regeneriert.
Es ist ein Weg. Es ist kein Zaubermittel, das man trinkt und man wird geheilt. Viele Dinge werden einem aufgezeigt. Ich bin ja der Meinung, dass auch für ernste Krankheiten, dass die Basis immer auf der Gefühlsebene liegt oder auf der Seele, wie auch immer man das betiteln möchte. Und wenn man schafft, dass das gar nicht erst entsteht, dieses Anhäufen von Blockaden, bleibt der Körper auch länger gesund. Ich habe Menschen kennengelernt, die an Krebs erkrankt waren und durch schamanische Medizin Heilung gefunden haben, was mich für sie natürlich sehr, sehr freut. Aber sie haben auch ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Lebensführung geändert.
Als du diesen Sud getrunken hast, warst du sicherlich auch zwischendurch immer so ein bisschen skeptisch zumindest, was da mit dir passiert. Richtig?
Es ist wie bei jeder unbekannte Komponente, ne? Spielt der Kopf eine große Rolle und man fragt sich, was ist das? Was ist das hier für ein Zaubertrank?
Vor allem, wenn einem übel wird davon oder spätestens dann fragst du dich das ja.
Richtig, was passiert mit mir? Werde ich mich jetzt nur übergeben? Oh mein Gott, wann hört das auf? Ja, all diese Hirngespinste und viele, viele Gedanken sind da. Und interessanterweise war das auch ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, Mensch, Kopf, sei doch einfach mal leise. Wir wissen, dass das hier hat einen Anfang, eine Mitte und auch ein Ende. Das wird vorbei sein. Das ist das Einzige, was ich auch immer garantieren kann. bei jedem Menschen, der diese Ayahuasca-Erfahrung macht.
Und du hast es einmal gemacht, dieses Ayahuasca?
Ich habe es sehr oft gemacht.
Sehr oft gemacht, ja. Sogar?
Ja.
Okay.
Danach geht es dir gut, egal wie hart die Reise ist.
Im Kopf geht es dir einfach besser.
Im Kopf und im Körper.
Es ist so weit, du verstehst, aber wir würden so gerne das noch etwas zu fassen bekommen, was es mit dir gemacht hat. Aber offensichtlich ist es auch für dich schwierig, das zu formulieren.
Ja, wie erklärst du jemandem, was die Sonne ist, der sie noch nie gesehen hat, zum Beispiel? Ne? Mhm. Es ist nicht möglich, in Worten zu beschreiben, was es mit dir macht. Außer, dass es dich wirklich extrem sensibilisiert. Mhm. Und du hattest vorhin zum Beispiel Alkoholrausch angesprochen. Yeah. Wenn man jetzt eine durchzechte Nacht hat, danach sieht man nicht so frisch aus und nicht so gut und hat noch einen Monsterkater. Also man fühlt sich danach vergiftet. Yeah. Beim Ayahuasca ist es anders. Du zuerst gehst du sozusagen in die Lehre, in die Schule, bekommst eine harte Lektion und danach fühlst du dich frei, leichter, entspannter und hast vielleicht Erkenntnisse gewonnen über dich, über dein Leben, über dein vielleicht Körper, über Krankheiten. Es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Du hast auch Froschgift zum Beispiel
dir
spritzen lassen, wo wir auch erstmal zurückschrecken. Was bewirkt das?
Kambo, so heißt diese Medizin, wird von einem Frosch gewonnen. Man muss ja auch an dieser Stelle sagen, dem Frosch wird nichts angetan, damit das, diese Medizin entnommen wird. Über Brandwunden wird das Gift aufgetragen und gerät sehr schnell in die Blutbahn.
Okay. Also da fügt dir jemand wie mit so einer brennenden Zigarette, mit so einem glühenden Stück Kohle, richtig eine Brandwunde zu?
Genau, es sind mehrere kleine Punkte.
Ja.
Die werden aufgekratzt, darüber kommt das Gift wie in so eine Art Paste. Mhm. Weil das ja getrocknet ist.
Das, was auf der Haut des Frosches ist.
Genau.
Oder dieses Sekret.
Genau,
genau
das Sekret, was von der Haut kommt.
Und dann passiert was?
Das darf man nur auf nüchternen Magen machen. Man muss sehr, sehr viel Flüssigkeit zu sich nehmen davor. Mindestens 3 Liter, gerne auch mehr.
Ja.
Du merkst sofort, dass da etwas in deinen Körper hineinkommt. Hitze steigt auf, Herzrasen. Man kriegt einen ganz, ganz roten Kopf. Einige Menschen schwellen auch an. Also praktisch, sie sehen dann aus wie der Frosch.
Okay.
Und Ziel dieser Geschichte ist es, den Körper zu reinigen, also bis alle Entgiftungsorgane so weit frei zu putzen. Die Galle zum Beispiel, die Leber. Medizinisch haben sie in diesem Gift sehr, sehr viele Peptide gefunden, die wahnsinnig gut sind für unseren Körper, wahnsinnig gut für unser Immunsystem. Auch hier wieder in der Krebsbehandlung und auch in der AIDS-Behandlung haben viele Leute Erfolge erzielen können mit dieser Behandlung. Ja, und da geht es leider auch wieder darum, sich zu entleeren.
Ja.
Also meistens geschieht es oral, also man übergibt sich gewaltig.
Ja.
Es gibt Menschen, die in Ohnmacht auch fallen,
ja.
Menschen, die ein bisschen sensibler sind. Anders als das Ayahuasca macht dich unglaublich auf.
Ja.
So, es reißt deine Gedankenwelt so weit auf und dein Herz, dein Gefühl, du hast fast das Gefühl, du kannst mit anderen Lebewesen telepathisch kommunizieren.
Okay.
Das Kambo versiegelt dich, das macht dich stark, das macht dich wieder, das erdet wieder.
Okay.
Ich finde beide in der Kombination auch sehr interessant für eine Heilungswoche zum Beispiel.
Mhm.
Die Indianer nehmen zum Beispiel Kambo auch in ganz geringen Mengen vor der Jagd, weil das schärft deine Sinne enorm.
Ah, guck mal. Was sagen westliche Mediziner eigentlich zu diesem Froschgift, das in eine offene Wunde sozusagen gespritzt wird?
Es ist interessant, weil der Amazonas-Regenwald ist sozusagen die Apotheke der Welt. Ne? Mhm. Die Biovielfalt dort und auch diese unglaublichen Mittel, die die Tiere produzieren, sind sehr wertvoll auch für die Pharmaindustrie, weil sie daraus Medikamente produzieren.
Mhm.
Auch dieser Frosch wurde genauer untersucht und ich habe eine schöne Geschichte gehört, dass der das Gift aber nicht in Gefangenschaft produziert.
Ach.
Und die Indianer lachen darüber und die sagen, das sind die Geheimnisse der Natur. Viele unserer Medikamente heutzutage haben ihren Ursprung in tropischen Regenwäldern. Und dabei sind noch nicht mal wirklich 1% der Pflanzen gründlich erforscht.
Mhm.
Also mit der Abholzung und mit der Brandrodung zerstören wir so viel.
Und,
auf einmal.
Und jetzt gerade sehen wir natürlich in den letzten Wochen, Monaten besonders viele Bilder, besonders dramatische Situationen, die du von Deutschland aus auch verfolgst. Wie geht's deiner Familie dort, deinem Volk, zu dem du gehörtest eine ganze Zeit lang?
Richtig.
Wie geht's denen gerade? Die sind nicht so wahnsinnig weit weg davon.
Nein, ich bin dorthin gefahren. Ich bin am Sonntag erst zurückgekommen. Okay. Das war die verrückteste Reise meines Lebens. Ich bin tatsächlich für eine Woche von Hamburg aus in den Regenwald gefahren und zurück.
Okay.
Denen geht es gut, was mich sehr erfreut hat.
Okay.
Man muss sich vorstellen, das indigene Land, wo sie leben, ist demarkiert, weil es gekauft wurde. Aber es liegt mitten in einem Gebiet, wo sehr viel Pharma drumherum liegen. Also sehr, sehr viel Landwirtschaft betrieben wird.
Ja.
Seit 4 Jahren besuche ich dieses Gebiet und bisher, es ist fast, der Fluss ist ja wie eine Straße. Ne? Du weißt, oh, da kommt gleich das Haus und das, das. Ich habe ganz viele Ecken nicht wiedererkannt,
ja,
weil das so abgebrannt ist. Du siehst sehr viele frisch brennende Flächen,
mhm,
auch wenn man mit dem Flieger darüber fliegt. Ich habe Handyaufnahmen, wo man auf einem Schlag so 6, 7 Brände sieht, ganz klar erkennen kann.
Mhm.
Wir haben auch mit der Feuerwehr gesprochen. Und im Grunde ist es, da treffen ja sehr, sehr viele Faktoren aufeinander. Tatsache ist, dass durch die Abholzung der Wald trockener ist, der Boden trockener ist, und die Trockenzeit sich einfach gerade verlängert und es weniger regnet.
Mhm.
Das ist eine Einladung zum Brennen.
Mhm.
So, dann ist es leider in der Kultur dort Tradition oder eine Maßnahme, die sehr beliebt ist seit vielen Jahren, um ihr Ackerland vorzubereiten für Viehzucht oder Anbau, dass sie Brandrodung betreiben. Es ist günstiger, so ein Feld so zu räumen.
Ja.
Aber wenn nicht ordentliche Feuerschneisen, wie heißen die richtig?
Ich glaube, ja. Feuerschneisen, vermutlich.
Feuerschneisen gelegt werden, gerät das Feuer außer Kontrolle. Und weil es so trocken ist, es reicht ja ein kleiner Windstoß, damit ganze Vegetation Feuer fangen.
Mhm.
Schwierige Angelegenheit, ne? Oft, wenn man so an Großgrundbesitzer denkt, denkt man an riesige Farmen mit Tausende von Rinder. Ja, das gibt es auch, aber oft sind es ganz kleine Produzenten und im Grunde sehr, sehr einfache Familien, die versuchen auch nur zu überleben.
Mhm.
Es ist schwierig, den Menschen auch zu sagen, ihr dürft nicht auf eurem Land machen, was ihr möchtet. Aber wir wissen, dass wenn alle das machen, es einfach kein Regenwald mehr gibt.
Mhm.
Wie pflanzt man ein ökologisches Bewusstsein in Menschen ein, die ums Überleben kämpfen?
Aber deinen Leuten geht es gut auf jeden Fall.
Mhm.
Davon konntest du dich überzeugen.
Ja, aber es ist, die sind auch von dem Rauch, von den Folgen des Rauches betroffen. Also du hörst ja auch an meiner Stimme, es ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen.
Absolut, ich wusste auch nicht genau, ob es eine Partynacht war oder gar nicht geschlafen, oder es ist doch eine Erkältung. Es ist der Rauch.
Auch, es würde mir schon aus der Übermüdung fliegen, Klimaanlage. Mhm. Aber eindeutig siehst du dort Rauch.
Ja.
Teilweise ein paar Tage bevor wir angekommen sind, war die Hauptstadt so dicht, es sah aus wie Nebel. Man konnte keine 5 Meter erkennen, so vor der Nase.
Mhm.
Viele haben berichtet, dass gerade kleine Kinder und ältere Personen im Krankenhaus eingeliefert wurden mit Atemwegbeschwerden und Lungenprobleme. Es ist unfassbar, was da gerade passiert.
Mhm.
Und Feuer zu legen im Amazonas ist eine Straftat im Amazonasgebiet, gerade jetzt zur Trockenzeit. Aber sie wird momentan von unserer aktuellen Regierung nicht verfolgt.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Einladung für die Leute, Brände zu legen.
Ja. Also du hast da diese große Familie, die ja auch dich kennengelernt haben, als die aus der westlichen Welt kommt. Sie haben dich auch gefragt, hey, warum bist du so alt? Und ohne Mann und ohne Kinder?
Ja.
Vor ein paar Jahren wusstest du auch noch nichts zu antworten. Mittlerweile konntest du aber wenigstens diese guten Nachrichten überbringen. Es gibt einen Kerl.
Richtig.
Den wollen die natürlich sehen, ne?
Die lachen da immer drüber. Die sagen, wann hast du endlich Kinder? Ich meine, man muss sich vorstellen, die heiraten ja so mit 16, 17 und bekommen da schon die ersten Kinder.
Ja.
Für die bin ich uralt.
Ja, klar.
Und unverheiratet, das gibt's doch gar nicht. Ja, sie freuen sich sehr für mich und möchten auch gerne meinen Partner irgendwann kennenlernen.
Und dann muss der auch Ayahuasca machen, ne?
Ja.
muss man das?
Nein.
Sie erwarten es nicht.
Man muss absolut gar nichts. Aber es ist definitiv so, dass sie sagen, erst nachdem wir zusammen Ayahuasca getrunken haben, wissen wir, wer du wirklich bist.
Ja. Die haben ja selber unglaublich viele Kinder. Wie offen sind die mit ihrer Sexualität?
sehr schüchtern, sehr scheu. Also auch Nacktheit und all das. Sie sind wahnsinnig respektvoll. Ich habe dort in all den Jahren jetzt noch nie einen Blick erfahren, wo ich sagen würde, oh, da, ne, was man bei uns jetzt kennt, wenn man vielleicht im Bikini gerade badet, im Fluss. Nee, sehr, sehr respektvoll. Man sieht auch wenige Gesten zwischen den Paaren. Also man sieht schon, dass sie liebevoll miteinander umgehen. Aber jetzt
also das
so
sind schon auch Pärchen, wie wir sie haben. Da sind zwei Menschen, die finden zueinander und die wollen auch zusammen bleiben und wollen auch Liebe machen.
Finden sehr jung schon zueinander. Ja. Ich habe die Mädchen ja gefragt, als ich dann ein bisschen mehr Intimität hatte, mit denen ich so, Mensch, ihr habt ja so viele Kinder, und, aber ihr habt so wenig Privatsphäre. Das ist natürlich so eine total westliche Frage.
Ja, klar.
Wo macht ihr die denn alle? Und, oder wie läuft überhaupt so ein erstes Date ab, wenn das jetzt nicht vor den Augen der anderen laufen soll? Und dann haben die gesagt, Überblicke, man spürt schon, dass da jemand ist, der einen mag, und wenn man den auch mag. Und dann hat man sozusagen das erste Date im Wald und geht zusammen Obst essen und lernt sich ein bisschen kennen. In der Regel, es gibt auch Trennungen, aber in der Regel bleiben die eigentlich für immer zusammen.
Als du damals für die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien warst, da hast du ja eine Frau, die eine Schule betreibt, kennengelernt, die sozusagen eine deiner wichtigsten Lehrerinnen ist.
Ja,
die betreibt diese Schule dort in der Favela von Rio.
Genau, Projeto Ure heißt es.
Wie geht's denn denen zurzeit?
Die letzten Nachrichten, die ich bekommen habe von der Schule, waren nicht so schön, weil Rio ist im Moment sehr, sehr gefährlich. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Das treibt natürlich die Leute auch auf die Straße, auch mit sehr viel Wut und Trotz.
Mhm.
Die Kriminalität steigt, und wo Yvonne Schule ist, in der Favela da Maré, ist eine sehr, sehr gefährliche Gegend.
Okay.
Und oft bleiben die Lehrer auch aus, wenn eine Schießerei passiert. Also keine so gute Nachrichten in letzter Zeit.
Denn ich weiß noch, du hast ja auch die Kinder kennengelernt, und der eine Junge hat einen Aufsatz geschrieben, was er denn später mal werden möchte. Und er schrieb
Tourist,
irgendwie, ich möchte mal Tourist werden. Das hat dich ja auch wirklich, wirklich ins Herz getroffen damals.
Aber Mutter hat ja sogar ein Praktikum dort gemacht.
Sogar,
ne?
Das.
Ja, also ich halte sehr, sehr viel von ihrer Arbeit. Wir sind nach wie vor im Kontakt und unterstützen das Projekt.
Yvonne hält durch auf jeden
Fall. Sie ist eine Heldin, wirklich.
Fernanda Brandão, die wieder mehrfach in Brasilien war über die letzten Jahre. Das Land, wo sie auch geboren ist, aus dem sie mit 9 Jahren mit ihrer Mutter nach Deutschland kam. Sie hat dort mehr über ihre Wurzeln erfahren und vor allem auch ein bisschen über sich selbst. Und darüber hat sie geschrieben in diesem Buch Kaxinawa. Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Hamburg.
Liebe Grüße zurück. Dankeschön.